HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
I need a face right now.
Gesichtserkennung ist ein biometrisches Verfahren wie Fingerabdrücke oder DNA. Ein Problem ist, dass Gesichtserkennung der Polizei eine Macht gibt, die sie früher nie hatte.
Ich bin für jede Maßnahme, die auf dem Boden unseres Grundgesetzes ist und den Sicherheitsbehörden ihre Arbeit erleichtern.
Ich glaube, die Aufgabe von Politik ist immer auch für gesellschaftliche Akzeptanz zu werben, wenn man davon überzeugt ist, dass etwas gut und richtig ist.
Wenn ein gesuchter Terrorist weiß, dass da so ein System installiert ist, wird er halt auf den Boden gucken oder auf sein Handy, wird vielleicht noch den Mantelkragen ein bisschen hochschlagen oder wird eine Sonnenbrille aufsetzen und dann kann der gar nicht mehr erkannt werden.
Genießt die Zeit ohne Voyeure, mache die Visage zum Intimbereich.
Das sind also sehr starke Überwachungs- und Machtinstrumente. Selbst wenn wir sie als Konsumentinnen anwenden, sie in den Händen einiger weniger großer Konzerne sind.
Ein Gesicht für die da oben, ein Gesicht für pralle Bälle an der Haltestelle, ein Gesicht für alle Fälle.
Straftäter erkennen mitten in einer Menschenmenge an ihren Gesichtern, die eine Kamera erfasst und die dann mit Bildern in der Verbrecherkartei abgeglichen werden. Das klingt verlockend, wenn eine solche Gesichtserkennung wirklich nur Kriminelle träfe, die im Begriff sind, weitere Straftaten zu begehen. Aber eine Kamera als Auge des Gesetzes kann auch die Gesichter unbescholtener Menschen erfassen. Und dann dürfen wir uns alle fragen, was die Sicherheitsbehörden wohl anfangen werden mit dem, was sie auf unseren Gesichtern lesen. Wer das Gesicht eines Menschen auf ein Foto bannt, der raubt diesem Menschen die Seele. Dieser alte Glaube mancher Kulturen bekommt im digitalen Zeitalter ein ganz neues Gesicht. Und zwar eines, das viele von uns in ähnlicher Weise beunruhigt. Gesicht zeigen, so sinnvoll das ist, wenn es um Politik und Zivilcourage geht, so problematisch wird es, wenn wir im öffentlichen Raum und im Netz unsere Identität verteidigen wollen. Sie sehen was, was du nicht siehst. Identität digital, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage, nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer doch erst einmal darauf verzichtet hat, die automatisierte Gesichtserkennung als Ermittlungsmethode in das neue Bundespolizeigesetz hineinzuschreiben, obwohl er genau das ursprünglich beabsichtigt hatte. Ausprobiert worden ist diese Methode bereits, und zwar in Modellversuchen am Berliner Bahnhof Südkreuz. Wie sie funktioniert, die Videoüberwachung mit automatisierter Gesichtserkennung, und wie die beiden Modellversuche in Berlin abgelaufen sind, das berichtet jetzt mein Kollege Jan-Luca Künzberg.
Auf einem Bildschirm sieht man Menschen eine Rolltreppe runterfahren, in ihren Gesichtern kleine digitale Klammern. Am rechten Rand des Monitors stehen die jeweiligen Gesichtsausschnitte neben Passfotos. Die Rolltreppenfahrer wurden gerade von der biometrischen Gesichtserkennung identifiziert. Das zeigt ein Video des IT-Nachrichtenportals golem.de. Am Berliner Bahnhof Südkreuz wird 2017 und 2018 die entsprechende Kamera- und Computertechnik getestet. Am Eingang des großen Bahnhofgebäudes finden sich die Hinweise. Ab hier wird aufgezeichnet. Wer durch die rechte Tür geht, wird gefilmt. Wer durch die linke geht, nicht. Etwa 300 Freiwillige melden sich in der ersten Testphase, für die Teilnehmer gibt es angeblich Einkaufsgutscheine. Auf ein halbes Jahr ist das Prestigeprojekt des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière angelegt, ohne großes Aufheben wird es Anfang 2018 um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Das Ergebnis: ca. 80% durchschnittliche Trefferrate, laut Abschlussbericht des Bundespolizeipräsidiums. Heißt, 8 von 10 Leuten werden korrekt erkannt. Ohnehin meldet die Software nach Angaben eines Entwicklers Übereinstimmungen erst ab einer bestimmten Prozentzahl, die aber nicht bekannt ist. Das Innenministerium zeigt sich begeistert. Der Chaos Computer Club zieht die Ergebnisse jedoch in Zweifel und wirft den Verfassern Manipulation der Zahlen und fehlende wissenschaftliche Methoden vor. Die angegebenen Zahlen seien nur erreichbar, wenn 3 Programme gleichzeitig liefen. Jedes Programm für sich bringe noch schlechtere Resultate. Die Kritik verhallt und es wird schnell wieder ruhig um den Versuch am Südkreuz. Ein weiterer Test wird angekündigt und nimmt der Debatte den Wind aus den Segeln. Im Sommer 2019 geht es dann wieder los. Diese zweite Testphase läuft bis Dezember und erprobt die Videoerkennung von Alltagssituationen. Schnelle Bewegungen, auf dem Boden liegen, würgen und umarmen. Die Technik soll nun in schnellen Bewegungen etwa Tritte oder Schläge erkennen und Gewaltakte von Liebenden unterscheiden. Dann könnte die Polizei schnell einschreiten. Und hier verschwimmt denn auch die angekündigte Information der breiten Öffentlichkeit. Was soll denn nun analysiert werden, Gesichter oder Bewegungen? Der Bahnhof Südkreuz bleibt das bundesdeutsche Pilotprojekt der intelligenten Videotechnik, liefert aber kaum Entscheidungsgrundlagen. Die Ergebnisse der letzten Testphase sind bislang nicht bekannt. Bundesinnenminister Horst Seehofer war eigentlich Befürworter der Technik. Dass er nun ausgerechnet die Gesichtserkennung aus dem Entwurf des neuen Bundespolizeigesetzes streicht, spricht wohl Bände.
Soweit der Bericht meines Kollegen Jan-Luca Künzberg. Und bevor wir später zu einer politischen, datenschutzrechtlichen und gesellschaftlichen Betrachtung der automatisierten Gesichtserkennung kommen, schauen wir uns zunächst mal die grundsätzlichen technischen Möglichkeiten und Grenzen dieser Methode an. Und zwar mit Hilfe von Professor Christoph von der Malsburg, Physiker und Neurobiologe am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Jab.
Bei der automatisierten Gesichtserkennung, habe ich gelesen, bilden künstliche neuronale Netzwerke die Funktionsweise der Nervenzellen im Gehirn nach. Wie und bis zu welchem Grad ist denn sowas möglich?
Ja, das ist eigentlich nur eine Analogie. Also so eine künstliche Nervenzelle ist ein ganz kleines Stückchen Programm, das also nur eine Maske mit einem Input vergleicht. Ob man das eine Nervenzelle nennen will, ist eine Frage. Also diese Analogie ist ein bisschen entfernt. Immerhin können diese Systeme lernen, so wie Menschen oder Tiere auch lernen können.
Wovon hängt es denn ab, wie zuverlässig eine solche Software Gesichter erkennen kann?
Ja, also ein ganz großer Faktor ist natürlich die Menge der Trainingsdaten. Google selbst hat ein sehr gutes System entwickelt. Die haben zig Millionen von Bildpaaren als Trainingsdaten gehabt, also Bildpaaren, von denen sie wussten, das ist dieselbe Person, und haben auf diese Weise eine erstaunlich gute Genauigkeit hingekriegt.
Trainingsdaten, sagen Sie, das heißt, da werden die entsprechenden Gerätschaften, die Software wird gefüttert mit Daten, das würde doch schon die Gelegenheit eröffnen, da ein bisschen zu manipulieren, oder?
Ja, aber ich meine, die Absicht dabei ist ja zunächst ja nur, identische Personen von nicht identischen Personen zu unterscheiden. Was wäre da manipulieren?
Naja, dass man bestimmte Faktoren eingibt, auf die dann verstärkt geachtet wird und die möglicherweise gar nicht die Faktoren sind, die diese Ähnlichkeit besonders begründen.
Also ein größeres Problem wäre natürlich, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen da sehr ungleich drin vertreten sind. Sie kennen ja den Effekt, dass man andere Rassen nicht gut unterscheiden kann, das geht den anderen Rassen mit uns ja genauso. Und insofern könnte also eine Menschengruppe schlecht vertreten sein und dann mit einem größeren Verwechslungsrisiko belegt sein.
Nun ist es ja eine Sache, eine große Anzahl von Ähnlichkeiten zu erkennen. Eine andere Sache ist es womöglich zu sagen, diese beiden Bilder zeigen tatsächlich dieselbe Person. Kann eine Software in diesem Punkt zuverlässiger sein als ein Mensch?
Also wenn Menschen auf Paare von Fotografien schauen, dann sind sie, glaube ich, jetzt nicht mehr besser als Maschinen. Aber wenn man einen Menschen vor sich hat, dann sieht man ja nicht nur ein Bild, sondern auch Bewegungsmuster und so weiter. Dann sind Menschen immer noch sehr viel zuverlässiger als die Maschine.
Was ist, wenn ein Mensch sein Gesicht teilweise verbirgt? Hinter einer Brille, die er sonst nicht trägt, hinter Schminke, hinter einem Bart, den er sich hat wachsen lassen oder den er sich angeklebt hat?
Also vor langer Zeit, ich war ja mal aktiv auf diesem Bereich, habe ich in meinem Institut jemanden zu Besuch gehabt, der kam mit einem Vollbart an und Brille und hat im Verlauf des Tages den Bart langsam abgenommen. Es war erstaunlich, wie lang die Gesichtserkennung gut funktioniert hat, obwohl er am Anfang einen Bart und zum Schluss nur noch einen halben Bart hatte. Also irgendwann, als nur noch ein Schnurrbart da war, da ist er mal nicht mehr erkannt worden.
Die Gesichtserkennung orientiert sich ja offensichtlich an Merkmalen im Gesicht, die nicht veränderbar sind, jedenfalls nur, was weiß ich, durch aufwendige Operationen, also Abstand von Augen zum Beispiel oder Höhe der Wangenknochen und so weiter. Aber wenn gerade diese unveränderlich...
Wenn Sie Wattebäusche in die Backentaschen tun, dann verändert die Gesichtsform schon so sagt man, dass man nicht mehr erkannt wird.
Das heißt also, wenn gerade diese normalerweise unveränderlichen Merkmale nicht genau zu erkennen sind oder leicht verfälscht werden im Eindruck, dann kommt so eine Software schon an ihre Grenzen.
Ja, und Sie müssen bedenken, dass also nun die Perspektive, unter denen Gesichter gesehen werden, eine Riesenrolle spielt. Das Gesicht wird ja, die Abstände werden ja enorm verändert. Wenn sich das Gesicht ein bisschen in die Tiefe dreht, die Beleuchtung, die Schminke, der Gesichtsausdruck, das Altern, das ist natürlich auch ein Rieseneffekt, wenn Sie ein älteres Bild haben. dann ist die Wirklichkeit davon verschieden. Das sind alles Störfaktoren, die es also nun sehr schwer machen, diese unveränderlichen Merkmale rauszufischen.
Wie wichtig ist die Bildqualität der Fotos, die miteinander verglichen werden?
Die ist sehr wichtig. Also viele von den Suchfotos, ich habe früher mit Vertretern von Polizeiorganisationen in den USA geredet, die Bilder von Suchfotos sind oft von ganz schlechter Qualität. Da sind also Fingerabdrücke drauf oder Ecken rausgerissen oder die Auflösung ist nicht gut. Die Qualität spielt eine Riesenrolle.
Und wie ist das mit dem Winkel, aus dem eine Aufnahme zum Beispiel an einem Bahnhof gemacht wird? Überwachungskameras hängen ja bislang oft sehr hoch, weil sie eben einen bestimmten Bereich überwachen sollen und gar nicht ursprünglich dafür gedacht sind, da jetzt in Gesichter hineinzuschauen. Ist das ein Problem bei der Gesichtserkennung?
Das ist ein großes Problem. Ich habe aktiv daran gearbeitet. Man kann das also da stückweise korrigieren. Aber das Problem mit den flachen Bildern ist ja, dass sie nicht wirklich ahnen lassen, wie dasselbe Gesicht in einer anderen Perspektive aussieht. Also wenn Sie jemanden nur aus der Frontalen sehen, dann ist es sehr erstaunlich, ihn von der Seite zu sehen und zu sehen, dass die Nase sehr lang oder sehr stupsig ist. Und das spielt beim Perspektivewechsel natürlich eine Riesenrolle. Also der Perspektivewechsel verringert die Genauigkeit erheblich.
Wir haben eben im Bericht gehört, dass offensichtlich nur die Anwendung mehrerer verschiedener Systeme zu einer höheren Trefferquote geführt hat bei der Gesichtserkennung. Ist das unerlässlich, dass man da mehrere Systeme zum Einsatz bringt, um dadurch eben die Zuverlässigkeit wirklich erst herzustellen?
Also ich würde sagen, man muss, wenn möglich, verschiedene Aspekte beachten, beobachten und miteinander verbinden. Nun wird es bei diesen mehreren Systemen gewesen sein, dass sie also nur auf das eine oder das andere mehr Gewicht gelegt haben und deswegen nicht haben ergänzen können. Aber in jedem Fall ist es so, dass man unabhängige Informationsquellen miteinander verbinden muss, um die Genauigkeit zu erhöhen. Und leider ist ja, also wenn man sehr, sehr gute Bildgenauigkeit hat, dann kann man auch sowas wie Hauttextur oder so einrechnen. Aber wann hat man schon mal Suchbilder, wo sowas drauf ist?
Wie weit kann eigentlich die Betrachtung eines Gesichts durch eine Software noch gehen, mittel- bis langfristig? Wie weit könnten sich zum Beispiel Stimmungslagen ergründen lassen auf Basis automatisierter Gesichtsbetrachtung?
Also daran habe ich selber auch gearbeitet, am Gesichtsausdruck oder Gesichtsgestenerkennung. Das kann man einfach zielstrebig bearbeiten und erkennen, kein Problem.
Professor Christa van der Malsburg, Physiker und Neurobiologe am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Vielen Dank. Die Betrachtung von Gesichtern kann, und darum geht es in dieser Sendung, eine Überwachungstechnik sein, aber sie ist natürlich gerade auch eine Kulturtechnik, an der sich immer auch wieder Literaten und Dichter versucht haben. Denn wenn uns in Romanen und Gedichten ein Mensch begegnet, dann wollen wir als Lesende oder Hörende doch diesem Menschen ins Gesicht schauen. Und da ist dann die Brille des Dichters gefragt. Jetzt zum Beispiel die des Barockdichters Martin Opitz.
Du schöne Tindaris, wer findet deinesgleichen? Und wollt er hin und her das ganze Land durchziehen, dein Augen trutzen wohl dem edelsten Rubin, und für die Lippen muß ein Türkis auch verbleichen. Die Zähne kann kein Gold an hoher Farb erreichen, der Mund ist himmelweit, der Hals sticht Bernstein hin, wo ich mein Urteil nur zu fällen würdig bin, Alecto wird dir selbst des Haares halben weichen. Der Venus-Ehemann geht so gerade nicht. Und auch der Venus-Sohn hat kein so scharf Gesicht. In Summa, nichts mag dir verglichen werden können. Weil man dann denen auch, die uns gleich nicht sind wohl, geht es schon sauern ein, doch Gutes gönnen soll, so wünsch ich, dass mein Feind dich möge lieb gewinnen.
Augen, Lippen, Zähne und andere Merkmale im Gesicht der schönen Tyndaris beschrieben von Martin Opitz, der auch das Haar um das Gesicht herum und den Hals darunter zur Gesichtserkennung heranzieht. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag über automatisierte Gesichtserkennung im digitalen Zeitalter. Sie sehen was, was du nicht siehst, Identität digital, so haben wir diesen Tag genannt. Und zu denen, die etwas sehen, was wir nicht sehen, gehört auch die US-amerikanische Firma Clearview. Denn sie sammelt überall im Internet mit Fotos, ohne dass diejenigen, die auf diesen Fotos abgebildet sind, etwas davon mitbekommen. Und in dieser schier unendlichen Bildergalerie lässt sie dann amerikanische Sicherheitsbehörden gleichsam lustwandeln. Unsere USA-Korrespondentin Claudia Sarre erzählt uns mehr über Clearview und über die Voraussetzungen, unter denen dieses Unternehmen jagt und sammelt.
Mal eben ein Urlaubsfoto auf Facebook hochladen, ein berufliches Profil auf LinkedIn oder ein Schnappschuss von Freunden auf Instagram. In den USA ist der Umgang mit persönlichen Daten recht sorglos. Ein kleines Startup-Unternehmen namens Clearview AI machte sich diesen Umstand zu eigen und baute aus Milliarden Fotos aus dem Netz eine gigantische Gesichtsdatenbank auf, erzählt die Journalistin Kashmir Hill, die diese Geschichte für die New York Times aufgedeckt hat.
Clearview ist eine Firma, die das Internet abgesucht hat nach 3 Milliarden Fotos von öffentlichen Webseiten wie Facebook, Venmo, Instagram, aber auch Bewerbungsportalen. Diese riesige Datenbank kann man mit einer Gesichtserkennungs-App abscannen. Wenn man also ein Foto von einer Person hat, verlinkt diese App andere Fotos oder Webseiten.
Und dieser Datenabgleich scheint in den meisten Fällen gut zu funktionieren. Binnen Sekunden kann Clearview angeblich die Identität der entsprechenden Person feststellen. Hinter diesem Startup steckt laut Kashmir Hill ein junger Tech-Freak namens Juan Ton Tat, der seine Firma mit ein paar reichen Investoren in New York aufgezogen hat. Öffentlich auftreten will er nicht. Kein Wunder, denn das Vorgehen verstößt eigentlich gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook und Co. Die Fehlerquote sei hoch. Außerdem könne mit der Datenbank enormer Missbrauch betrieben werden, warnt Journalistin Kashmir Hill im New York Times Podcast.
Das haben die Leute lange befürchtet, weil alle immer so viele Fotos von sich selbst posten. Aber Unternehmen wie Google haben sich bislang zurückgehalten. Jetzt ist das Tabu gebrochen und Clearview AI hat im letzten Jahr mit über 600 Strafverfolgungsbehörden in den USA, Kanada und anderen Orten zusammengearbeitet.
Tatsächlich hätten laut New York Times Ermittler der Polizei berichtet, dass Verbrecher identifiziert und Diebstahl, Kreditkartenbetrug, Kindesmissbrauch und sogar Morde aufgeklärt werden konnten. Die Möglichkeiten von Clearview gehen offensichtlich weit über bislang bekannte Gesichtserkennungssoftware hinaus. Dabei ist das Verfahren an sich nicht neu. Das FBI und das US-Heimatschutzministerium scannen schon seit langem zum Beispiel die Führerschein-Online-Datenbank ab. Claire Garby vom Zentrum für Privatsphäre und Technologie der Georgetown University hält Gesichtserkennung generell für besorgniserregend. Unter anderem, weil die technische Entwicklung schneller sei als die Gesetzgebung, sagte sie im vergangenen Jahr in der Fernsehsendung Matter of Fact.
One is that it gives law enforcement agencies a power that they've never had before.
Ein Problem ist, dass Gesichtserkennung der Polizei eine Macht gibt, die sie früher nie hatte. Gesichtserkennung ist ein biometrisches Verfahren wie Fingerabdrücke oder DNA. Polizisten können zum Beispiel bei Protestveranstaltungen nicht heimlich Fingerabdrücke nehmen, aber sie können Überwachungsvideos durch eine Gesichtserkennungssoftware laufen lassen und so Leute identifizieren.
Noch ist die App von Clearview normalen Usern nicht zugänglich. Doch schon jetzt hagelt es Proteste aus Politik und Öffentlichkeit. Anwälte von Twitter forderten Clearview auf, das Runterladen von Fotos sofort zu unterlassen und alte Daten zu löschen. Die Antwort von Clearview darauf steht noch aus.
Und solange Clearview seine gesammelten Fotos samt Fundstellen nicht löscht, haben Polizeibeamten und Polizeibehörden in den USA jede Menge Bildmaterial zur Verfügung, um damit jene Bilder zu vergleichen, die zum Beispiel eine Überwachungskamera aufgenommen hat von Straftätern oder auch von anderen Menschen. Jede Menge Material also, um die Methode der automatisierten Gesichtserkennung anzuwenden. Und wie sehr diese Methode außerhalb von polizeilicher Ermittlungsarbeit bereits in unseren Alltag eingezogen ist, das werden viele Handybesitzer bestätigen können, die anstatt ein Passwort oder eine PIN einzutippen, sich ihr Handy einfach nur vor das Gesicht halten müssen, um es benutzen zu können. Matthias Ungetüm ist Hacker und er bietet seine Dienste all denjenigen an, die wissen wollen, wie angreifbar ihre digitalen Geräte sind. Eben das prüft Matthias Ungetüm mit den Methoden eines Hackers und unter dem Namen Penetration Testing, weil es eben darum geht, in digitale Systeme einzudringen. Guten Abend, Herr Ungetüm.
Ja, hallo.
Viele Handys sind ja mittlerweile so konstruiert, dass man kein Passwort und keinen Fingerabdruck mehr braucht, um sie zu entsperren, sondern eben nur sein Gesicht. Welche Möglichkeiten gibt es denn, die entsprechende Software zu täuschen?
Naja, grundsätzlich ist die Software für Gesichtserkennung noch nicht perfekt ausgereift. Das heißt, es wird auf besondere Merkmale im Gesicht geachtet und das alles zusammen wird in Summe genommen und versucht, letztendlich ein Äquivalent zu einem Passwort zu erstellen. Und da das alles nicht so genau und nicht so perfekt ist, wie wir das gerne hätten, ergeben sich daraus ein paar Möglichkeiten, das Ganze eben auch zu manipulieren. Zum Beispiel können Masken oder Bilder, also tatsächlich manchmal schon Bilder dazu genutzt werden, nur um so eine Software auszutricksen.
Das heißt, ich könnte ein Foto nehmen von dem Handybesitzer, das Foto vorhalten und schon könnte ich das Handy, wenn ich es dann in der Hand hätte, benutzen an dessen Stelle.
Ja, also in älteren Softwareversionen ist das sehr gut möglich gewesen. In neueren muss man da mit den Bildern etwas spezieller vorgehen, aber Modellagen beispielsweise oder wirklich gut erfasste Bilder reichen da stellenweise schon aus.
Sie haben gesagt, eine Maske könnte man auch nehmen. Was muss die für Eigenschaften haben, um dann wirklich so ein System zu täuschen?
Also vor allem muss sie eben die Tiefe drin haben. Ne? Es gibt verschiedene Scanner, die unterschiedlich vorgehen, um ein Gesicht, ich sage jetzt mal, zu erfassen. Das heißt, es gibt welche, die machen das rein optisch. Also es wird ein Bild gemacht und da wird eben verglichen. Da reicht für gewöhnlich auch tatsächlich Bilder vorzuhalten. Und dann gibt es welche, die das mit Scanning machen, heißt zum Beispiel Infrarot, Ultraschall, ähnliche Sachen. Dann wird eben abgetastet und das geht dann eben auch in die Tiefe. Heißt so viel, wie wenn wir ein flaches Bild davor halten, sieht das Programm, dass da ein flaches Bild davor ist. Deswegen brauchen wir was mit Tiefe, zum Beispiel eine Maske oder eine Modellage, die zum Beispiel einen Abstand von Nasenspitze bis zu meinetwegen Wangenknochen hat.
Und das könnte dann auch solche Handys täuschen, bei denen die Besitzer, wenn sie ihr eigenes Bild eingeben, den Kopf haben drehen müssen in alle möglichen Richtungen, damit auch alle Dimensionen erfasst sind. Sind die auch dann zu täuschen durch so eine Maske oder durch ein Bild, was man ihnen vorhält?
Ja, das ist dann leider das Problem. Ne? Die lassen sich dann tatsächlich auch mit täuschen. Gerade in der Videospieleindustrie ist sowas relativ bekannt und auch ganz beliebt, einfach Gesichter nachzustellen und Modelle davon zu bauen. Das machen die zur Entwicklung für neue Charaktere und ähnliches. Und das machen die tatsächlich, indem die sich einfach Gesichter ausdenken oder von echten Gesichtern diese einfach nur sehen und dann nachbauen. Jetzt stellen wir uns einfach nur einen Angreifer vor, der eben genau dasselbe macht. Der sieht ihr Gesicht irgendwo oder hat meinetwegen halbwegs detaillierte Fotos. Das ist ja heute nicht mehr so, dass das so schwer ist, Fotos zu machen, die eine gute Auflösung haben. Und dann stellt der sowas nach. Das ist natürlich ein Riesensicherheitsrisiko dann.
Wie viel Geschick erfordert so etwas? Das Geschick eines Profi-Hackers oder kann das jeder computeraffine Mensch auch erlernen?
Also grundsätzlich denke ich, jeder kann sowas erlernen. Ich selber bin jetzt etwas schlecht in Malen und Skulpturen, aber rein 3D-mäßig, rein am Rechner könnte ich das nachstellen und andere Leute können das dann ja für mich, ich nenne es mal, zusammenklöppeln.
Nun kann man ja auch die Möglichkeiten und Grenzen von Gesichtserkennung zum eigenen Schutz nutzen. Ich habe gelesen, dass man Fotos von sich selbst so verändern kann oder verändern lassen kann, dass einen zwar andere Menschen auf diesen Fotos wiedererkennen, weil die optischen Ähnlichkeiten eben groß genug sind, aber dass die Computersoftware dann nicht in der Lage ist, mich auf so einem Foto wiederzuerkennen, weil die eben auf mathematische Parameter schaut. Ist sowas tatsächlich möglich?
Ja, das ist tatsächlich sogar relativ einfach möglich. Wie gesagt, die Software ist jetzt einfach nicht so perfekt, dass sie mit einem echten Menschen verglichen werden kann, der die Gesichter meinetwegen kennt. Und wenn wir fremde Menschen nehmen, die wir noch nie gesehen haben, wird es auch relativ klar, dass selbst wir da Probleme haben. Aber wir können so eine Software auch heute noch, egal wie teuer die produziert ist, relativ leicht austricksen und Parameter wie zum Beispiel Alter oder sogar Geschlecht einfach fälschen, indem wir uns selber, ich sag mal, ein bisschen entstellen.
Und das könnte ein normaler User auch so erlernen, das hinzukriegen? Denn das wäre ja verführerisch, dass man alle Fotos, die man von sich preisgibt, dann mit diesen paar Veränderungen versieht und dann eben nicht mehr so leicht in einer Situation wiedererkannt wird, wo man es nicht möchte.
Das kann auf jeden Fall jeder erlernen. Also ich würde darauf tippen, dass es jeder erlernen kann, weil es eine relativ banale Sache ist, sich optisch selber ein bisschen zu verstellen. Man muss noch nicht mal groß die technischen Hintergründe dazu kennen. Es reicht, wenn man zum Beispiel Spaß hat und zu Fasching sich wirklich mal professionell von einer Frau zum Mann umschminken lässt oder eben umgekehrt. Das trickst meistens schon die meisten Erkennungsmerkmale in den Parametern aus.
Das Austricksen im größtmöglichen Ausmaß ist ja der Identitätsdiebstahl. Welche Möglichkeiten eröffnet dafür die Technik der Gesichtserkennung?
Naja, wie gesagt, das ist nicht mehr so sicher wie tatsächlich ein extrem langes Passwort. Ne? Dadurch, dass die Parameter wandelbar sind und anpassbar sind und nicht mehr so genau erfasst werden können, wie wir das gern hätten, kommen damit natürlich auch leichtere Wege, um die Identität zu klauen. Ne? Anstatt ein Passwort rauszubekommen, reicht es, wenn wir jemanden gut genug fotografiert haben. Und da gibt es dann natürlich erhebliche Probleme. Denn so ein Gesicht lässt sich leichter nachstellen. Sagen wir mal, wir klauen jemanden das Handy und wollen uns einloggen in das Handy und brauchen kein Passwort, wo wir vielleicht nie rankommen würden, weil die Person es nur im Kopf hat. Den Kopf kann man von innen nicht fotografieren, aber von außen eben. Ne? Und dann wird sowas nachgestellt und dann kommen wir eben doch ins Handy. Das ist ein Riesenproblem dann.
Wie fällt aus Ihrer Sicht als Hacker die Güterabwägung aus zwischen Chancen und Risiken der automatischen Gesichtserkennung?
Also Gesichtserkennung an sich ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Das heißt aber nicht, dass die Gesichtserkennung zum Erkennen von einzelnen Personen sehr gut ist. Ne? Also ich finde die Erkennung sehr gut, allgemein überhaupt Gesichter zu erkennen auf Bildern. Das würde ich unterstreichen, kann man überall einsetzen, funktioniert auch halbwegs gut. Aber das Unterscheiden von Personen an sich, das halte ich einfach noch nicht als ausgereift. Und ich würde es zum Beispiel auch nicht massenhaft einsetzen, um zum Beispiel, weiß nicht, 90% der Bundesbürger abzudecken. Da würde ich echt drauf warten, bis die Funktionalität mal halbwegs nachgewiesen ist, dass das klappt.
Matthias Ungetüm, Hacker und Dienstleister für alle diejenigen, die wissen wollen, wie angreifbar ihre digitalen Geräte sind, zum Beispiel was automatische Gesichtserkennung angeht und die Möglichkeiten, die entsprechende Software auszutricksen. Vielen Dank. Gesichter nicht nur zu erkennen, sondern auch in ihnen zu lesen, den Charakter des jeweiligen Menschen aus seinem Gesicht herauszulesen, das war gerade auch in der Goethezeit sehr beliebt, wobei aber Goethe selbst sich über diesen Hang zur Physiognomik eher amüsiert zeigt, in dem folgenden Widmungsgedicht mit Bild an Lotte.
Wenn einen würdigen Biedermann, Pastoren oder Ratsherrn Lobesan, die Witte lässt in Kupfer stechen, und drunter ein Verslein rade brechen, da heißt's, seht hier mit Kopf und Ohren den Herrn, ehrwürdig wohlgeboren, seht seine Augen und seine Stirn, aber sein verständig Gehirn, so manch Verdienst ums gemeine Wesen, könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen. So, liebe Lotte, heißt's auch hier, ich schicke da mein Bildnis dir, magst wohl die ernste Stirne sehen, der Augen Glut, der Locken wehen, es ist ungefähr das garstige Gesicht. Aber meine Liebe, siehst du nicht.
Sie sehen was, was du nicht siehst. Identität digital, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn wir widmen diesen Tag der Gesichtserkennung, und zwar der automatisierten Gesichtserkennung, in der unsere Sicherheitsbehörden ein geeignetes Mittel zur Verbrechensbekämpfung sehen, weil sich mit dieser Methode viel schneller feststellen lässt, ob sich zum Beispiel in einer Menschenmenge ein gefährlicher Straftäter befindet. Denn eine Software kann, wenn sie denn so funktioniert wie beabsichtigt, die entsprechenden Bilder viel schneller auswerten und vergleichen, als das Ermittler aus Fleisch und Blut könnten. Dennoch scheint der für Sicherheit und Verbrechensbekämpfung zuständige Bundesminister diese Methode nicht so bald anwenden zu wollen, wie es ursprünglich schien. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Bundesinnenminister Seehofer hat in der vergangenen Woche die politische Reißleine gezogen. Sein Reformvorschlag für das Bundespolizeigesetz, in dem er die automatisierte Gesichtserkennung ursprünglich verankern wollte, ging ohne den entsprechenden Abschnitt in die Ressortabstimmung. Zumindest vorerst hat der CSU-Minister also den Abgleich zwischen Gesichtsaufnahmen und polizeilichen Datenbanken gestoppt.
Bei der Gesichtserkennung habe ich selbst auch noch einige Fragen, die möchte ich abklären und dann werden wir im parlamentarischen Raum entscheiden, wie wir damit weiter umgehen.
Im parlamentarischen Raum stieß Seehofers automatisierte Videoüberwachung bislang aber sowieso auf wenig Gegenliebe. Lediglich AfD-Mann Pasterski veräppelte den Innenminister als Drehhofer, weil der die Gesichtserkennungssoftware aus dem Bundespolizeigesetz strich. Die anderen Oppositionsparteien und auch der Koalitionspartner SPD sind schon länger gegen die automatisierte Überwachung. Parteichefin Esken hat für die Sozialdemokraten schnell die Richtung vorgegeben. Sie liebäugelt mit einem europaweiten Verbot der Gesichtserkennung. Ein Vorstoß, der sich vermutlich darauf begründet, dass auch die EU-Kommission zumindest ein zeitlich begrenztes Verbot prüft. Auch der Sozialdemokrat und Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber sieht den Einsatz von automatischer Gesichtserkennungssoftware äußerst kritisch. Auf der Internetseite Gesichtserkennung stoppen macht er klar:
Statt immer neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden zu schaffen, braucht Deutschland ein Sicherheitsgesetzmoratorium, eine unabhängige Überprüfung der bisherigen Gesetzgebung und ein Gesamtkonzept für die Sicherheit. Der Staat sollte biometrische Gesichtserkennung mit klaren Regeln einschränken, gerade auch in der privaten Wirtschaft, statt sich selbst auf den falschen Weg zu begeben.
Die Grünen im Bundestag wollen nicht nur klare Regeln für einen Einsatz und eine vorübergehende Aussetzung, sondern ein generelles Verbot der biometrischen Gesichtserkennung. In dieser Woche will die Fraktion deshalb einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen. Innenexperte von NOTZ auf gesichtserkennung-stoppen.de.
Die automatische Gesichtserkennung, bei der jeder und jede im öffentlichen Raum erfasst wird und bei dem wir wirklich über das Ende der Privatsphäre im öffentlichen Raum reden, das hat in Rechtsstaaten und Demokratien nichts zu suchen.
In der Union stehen die Innenexperten der Technik grundsätzlich offener gegenüber. Aber auch der CDU-Innenpolitiker Schuster kritisierte am Wochenende im Deutschlandfunk den alten Gesetzentwurf aus dem Innenministerium. Er hätte sich von vornherein eine rechtlich qualifiziertere Regelung gewünscht.
Dass man klar macht, hier geht es um Schwerverbrecher, hier geht es um Terroristen. Das muss der Gesetzentwurf schon nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eindeutig klar machen. Das hat die Regelung im alten Entwurf, da waren die Hürden sehr niedrig. Und das wäre mein Angebot an die SPD.
Ob dieses Angebot an die SPD überhaupt zeitnah kommen wird, ist aktuell aber fraglich. Denn in Berlin wird auch darüber spekuliert, dass Innenminister Seehofer bewusst auf die automatische Videoüberwachung verzichtet hat, um im Gegenzug andere umstrittene Überwachungsbefugnisse für die Sicherheitsbehörden beim Koalitionspartner durchzubringen. Ministeriumssprecher Steve Alter machte heute zumindest entsprechende Andeutungen.
Ich will bei der Gelegenheit auch daran erinnern, dass auch die Datenschutzgrundverordnung einige Dinge enthält, die jetzt im neuen Bundespolizeigesetz auch geregelt werden müssen und es da nicht zu großen Zeitverzögerungen kommen soll.
So also wird nach dem Eindruck unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug um die Einführung oder Nicht-Einführung von Ermittlungsmethoden gerungen oder auch geschachert. Und gegen die Methode der automatisierten Gesichtserkennung scheint es so viele offene Fragen oder auch Bedenken zu geben, dass Bundesinnenminister Seehofer deren Einführung erstmal verschoben hat. Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter und Autor unter anderem des Buches »Das Ende der Privatsphäre – Der Weg in die Überwachungsgesellschaft«. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist mit den technischen Möglichkeiten zur Gesichtserkennung aus Ihrer Sicht eine neue Qualität erreicht, was die Bedrohung des Datenschutzes angeht?
Ja, das ist wirklich eine neue Qualität, die durch die Gesichtserkennung erreicht wird. Denn mit der elektronischen Gesichtserkennung wird quasi der Missing Link geschlossen zwischen der Überwachung online und der Überwachung offline. Das heißt, was wir in der Öffentlichkeit ohne irgendetwas mit Elektronik zu tun zu haben, tun, kann dann verbunden werden mit den Profilen, die an anderer Stelle auch immer ausführlicher über uns gesammelt werden.
Das heißt also, auch jemand, der gar nicht großartig im Netz oder in sozialen Medien aktiv ist, kann trotzdem auf diese Weise stärker überwacht ausgespäht werden, als das bisher der Fall ist.
Also jeder, der sich in der Öffentlichkeit bewegt, würde dann identifizierbar und darüber dann auch erfassbar. Und je mehr Informationen über diese Person aus anderen Quellen ohnehin schon bekannt ist, desto lückenloser wird dieses Überwachungsnetz, sodass natürlich derjenige, der auch online schon viele Spuren hinterlässt, nur noch einmal besonders stark betroffen ist, aber gleichwohl auch jemand, der kaum elektronische Spuren hinterlassen hat bisher, findet dann seinen Weg in die Datenbanken.
Nun haben wir in der Sendung schon zwei Beispiele kennengelernt, wie man Gebrauch machen kann von Gesichtserkennung. Zum einen der Modellversuch am Berliner Südkreuz, wo Sicherheitsbehörden Bilder von Bahnhofspassanten mit eigenen polizeilichen Datenbanken abgleichen. Und auf der anderen Seite ein Unternehmen in den USA wie Clearview, das alle Bilder sammelt, die es auftreiben kann und daraus eine Datenbank mit Fotos von im Grunde allen möglichen Menschen erstellt. Sehen Sie da einen qualitativen Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten von Gesichtserkennung Gebrauch zu machen?
Natürlich macht es einen Unterschied, ob ein Unternehmen, das profitorientiert arbeitet, diese Technologie einsetzt oder der Staat, der jedenfalls bei uns rechtsstaatlich gebunden und auch kontrolliert ist.
Wobei das Unternehmen ja durchaus seine Erkenntnisse bisher nur staatlichen
Schutz zur Verfügung stellt. So ist das. Ne? Wenn sich der Staat aber genau dieser Technologie bedient oder möglicherweise auch entsprechender Dienstleister wie dieser Firma Clearview, dann ist der Unterschied eben nicht mehr so gravierend. Und das zentrale Problem ist dasselbe. Man kann alleine anhand des Gesichts feststellen, um wen es sich handelt. Das kann online passieren, das kann offline passieren, das kann dadurch passieren, dass ich Fotos vergleiche, die ich bei anderer Gelegenheit schon aufgenommen habe. Oder das kann in Echtzeit passieren, wenn ich irgendwo lang gehe und die Videokamera eine entsprechende Schnittstelle aufweist.
Nun sehen ja nicht nur die Leute in den Sicherheitsbehörden, sondern auch viele andere Menschen einen unschätzbaren Vorteil darin, mithilfe automatischer Gesichtserkennung Straftäter viel schneller ausfindig machen und identifizieren zu können, als das eine überschaubare Anzahl von Menschen in den Behörden gelingen könnte. Sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit, diesen Vorteil zu nutzen, ohne zugleich das Kind mit dem Bade auszuschütten und uns alle einer verstärkten Überwachung auszusetzen?
Ich halte das für schwer möglich, das wirklich einzudämmen wirksam. Denn diese Technologie geht erstmal davon aus, dass jeder erfasst wird und dass jeder identifiziert wird. Was dann mit den Daten geschieht, da könnten dann unterschiedliche Wege eingeschlagen werden. Aber das habe ich ja überhaupt nicht unter Kontrolle. Das weiß ich auch als Betroffener überhaupt nicht. Und dazu kommt noch die generelle Unsicherheit, dass auch diese Verfahren naturgemäß fehlerbehaftet sind. Auch wenn die Fehlerhäufigkeit immer geringer wird, das heißt, die Systeme immer exakter werden, wird es auch in Zukunft Falscherkennungen geben. Und je mehr Fotos dann praktisch einfließen, je mehr Aufnahmen online dann entstehen, desto größer wird jedenfalls absolut die Zahl der Falscherkennungen. Wenn man sich vorstellt, dass, sage ich mal, jeder mindestens einmal am Tag erfasst wird, bei 80 Millionen Einwohnern der Bundesrepublik, dann bedeutet das, dass auch nur ein 1/10% falsch positive Identifikation dazu führt, dass 80.000 Menschen am Tag falsch zugeordnet werden.
Nun haben Sie eben einen Unterschied gemacht zwischen der Erfassung der Daten und dem, was dann hinterher mit den Daten gemacht wird. Jede Software ist ja auch abhängig davon, wie man sie programmiert. Und technisch könnte man ja wahrscheinlich das System, das Daten erhebt, anweisen, bestimmte Daten nicht auszuwerten. Wäre das ein Ansatz, genau so etwas gesetzlich vorzuschreiben?
Naja, also die Frage ist ja, an welcher Stelle diese Nichtauswertung dann tatsächlich softwaremäßig garantiert wird. Und der zweite Aspekt ist, durch relativ kleine Veränderungen in dem System kann ein solches System zu einem Totalüberwachungssystem werden. Ne? Das heißt, da wird ein Bit umgelegt und schon haben wir plötzlich eine Totalüberwachung sämtlicher Menschen, die sich irgendwo aufhalten. Und das kann es nicht sein. Und da sehe ich schon, dass das Ganze schon technisch bedingt unverhältnismäßig ist und letztlich auch nicht wirklich sichergestellt werden kann, dass dieser Effekt wirklich vermieden wird.
Die EU-Kommission erwägt nun angeblich ein Moratorium. Das heißt, sie erwägt, Technologien zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum für 3 bis 5 Jahre zu verbieten, um in dieser Zeit eine, wie es heißt, Risikoabschätzung vorzunehmen. Was bringt so etwas aus Ihrer Sicht?
Nun, hier eine längere Zeit zur Überprüfung und auch zur Diskussion zu haben, das ist immer gut bei solchen kritischen Technologien. Denn letztlich lassen sich solche Technologien, wenn sie dann erstmal eingeführt sind, kaum noch rückgängig machen. Und alle Erfahrung lehrt, dass eine Überwachung, die irgendwo mal mit irgendeinem Argument gerechtfertigt wurde, praktisch auf Dauer bleibt und es gibt da im Grunde immer nur eine Richtung.
Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter und Autor unter anderem des Buches Das Ende der Privatsphäre, der Weg in die Überwachungsgesellschaft. Vielen Dank für den Moment. Wir werden gegen Ende der Sendung noch einmal miteinander sprechen. Zunächst einmal wenden wir uns wieder einer literarischen Art der Gesichtserkennung zu, so wie wir das bereits am Beispiel des Barockdichters Martin Opitz und am Beispiel von Johann Wolfgang Goethe getan haben. Jetzt schlagen wir nach bei Thomas Mann, denn gerade er beschreibt die Personen, die in seinen Romanen auftreten, sehr genau. So genau, dass man als Leser geradezu ahnt, was für einer uns da gerade begegnet. Hier kommt zum Beispiel der Hopfenhändler Alois Permaneder, einer der Ehegatten von Toni Buddenbrook.
Es war ein Mann von 40 Jahren. Kurzgliedrig und beleibt trug er einen weit offenstehenden Rock aus braunem Loden, eine helle und geblümte Weste, die in weicher Wölbung seinen Bauch bedeckte und auf der eine goldene Uhrkette mit einem wahren Bukett, einer ganzen Sammlung von Anhängseln aus Horn, Knochen, Silber und Korallen prangte. Ein Beinkleid ferner von unbestimmter graugrüner Farbe, welches zu kurz war und aus ungewöhnlich steifem Stoff gearbeitet schien, denn seine Ränder umstanden unten kreisförmig und faltenlos die Schäfte der kurzen und breiten Stiefel. Der hellblonde, spärliche, fransenartig den Mund überhängende Schnurrbart gab dem kugelrunden Kopfe mit seiner gedrungenen Nase und seinem ziemlich dünnen und unfrisierten Haar etwas Seehundsartiges. Die Fliege, die der fremde Herr zwischen Kinn und Unterlippe trug, stand im Gegensatz zum Schnurrbart ein wenig borstig empor. Die Wangen waren außerordentlich dick, fett, aufgetrieben und gleichsam hinaufgeschoben zu den Augen, die sie zu zwei ganz schmalen, hellblauen Ritzen zusammenpressten und in deren Winkeln sie Fältchen bildeten. Dies gab dem solcher Art verquollenen Gesicht einen Mischausdruck von Ergrimmtheit und biederer, unbeholfener, rührender Gutmütigkeit. Unterhalb des kleinen Kinnes lief eine steile Linie in die schmale weiße Halsbinde hinein, die Linie eines kropfartigen Halses, der keine Vatermörder geduldet haben würde. Untergesicht und Hals, Hinterkopf und Nacken, Wangen und Nase, alles ging ein wenig formlos und gepolstert ineinander über. Die ganze Gesichtshaut war infolge aller dieser Schwellungen über Gebühr straff gespannt und zeigte an einzelnen Stellen, wie am Ansatz der Ohrläppchen, zu beiden Seiten der Nase, eine spröde Rötung. In der einen seiner kurzen, weißen und fetten Hände hielt der Herr seinen Stock, in der anderen ein grünes Tirolerhütchen, geschmückt mit einem Gemsbart. Die Konsulin hatte die Brille abgenommen und stützte sich noch immer in halbstehender Haltung auf das Sofapolster. »Wie kann ich Ihnen dienen?« sagte sie höflich, aber bestimmt.
Aber was sie, die Konsulin, durch oder über ihre Brille hinweg im Gesicht des Herrn Alois Permaneda erkannt hat oder erkannt haben will, das bleibt an dieser Stelle offen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, heute unter der Überschrift »Sie sehen was, was du nicht siehst, Identität digital«. Der Wunsch, möglichst alles zu sehen, ist besonders ausgeprägt in der Führungsriege der Volksrepublik China. Und eine besondere Rolle spielt dort, man könnte sagen dementsprechend, die digitale Identität der Menschen in China, die schon längst untrennbar mit ihren Gesichtern und mit der automatisierten Erkennung dieser Gesichter verbunden ist. Beobachtungen unseres China-Korrespondenten Axel Dorloff.
Ein Toilettenhäuschen im berühmten Himmelstempelpark in Peking. Der typische Charme einer Parktoilette. Nur an der Wand hängt ein weißes Hightech-Gerät. Es scannt die Gesichter der Toilettenbesucher. Erst dann kommt aus dem Automat Toilettenpapier. Der 50-jährige Yang Yiwei hält einen Streifen Papier in der Hand. Ich habe es gerade ausprobiert, es funktioniert. Wenn man seine Notdurft verrichten muss, ist die Menge an Papier aber nicht genug. 60 cm gibt der Automat pro Gesicht frei. Die Gesichtserkennung soll Papierverschwendung verhindern. Bedient sich jemand mehrfach, merkt das der Automat und weist ihn höflich ab. China ist beim Einsatz von Gesichtserkennung weltweit führend. Eine Pekinger Universität hat Gesichtsscanner installiert, um zu verhindern, dass Unbefugte die Studentenwohnheime betreten. In der Stadt Jinan werden Fußgänger mit Namen auf Monitoren angeprangert, wenn sie bei Rot über die Ampel laufen. Und im Fastfood-Restaurant Kentucky Fried Chicken in Hangzhou kann der Kunde via Gesichtserkennung bezahlen. In einem Imagevideo des Pekinger Unternehmens MacV geht es um die Chancen durch künstliche Intelligenz. Die Botschaft, das Leben wird einfacher und sicherer. Stärke den Menschen mit künstlicher Intelligenz, so heißt der Slogan von MacV. Mitarbeiter brauchen bei MacV keinen Firmenausweis. Das Gesicht genügt und die Glastür am Eingang gleitet auf. Auf dem Monitor erscheint Name, Alter und Geschlecht der jeweiligen Person. 2011 haben 3 Studenten das Pekinger Start-up gegründet. Heute arbeiten 700 Mitarbeiter an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung. Xie Yinan ist Marketingdirektor bei MacV.
So that will give each face.
Jedes Gesicht hat einen einzigartigen Code.
Wenn du vor einer Kamera stehst und registriert bist, wissen wir sofort, wer du bist.
So we can know you in real time.
Die chinesische Regierung treibt die Forschung zur Gesichtserkennung massiv voran, ebenso wie die praktische Anwendung. Die intelligenten Kameras von Magui sind in ganz China im Einsatz und dabei immer öfter auf der Jagd nach Kriminellen, sagt Marketingdirektor Xie Yinan.
This camera cannot tell anything to the police.
Die herkömmlichen Kameras können der Polizei noch nichts sagen, sie zeichnen nur auf. Die Regierung braucht Kameras, die mehr können, die zum Beispiel sagen, wo der Kriminelle ist. Ob BRICS oder G20-Gipfel, die chinesische Regierung nutzt unsere Technologie, um solche Gipfel zu schützen. Kriminelle haben keine Chance. Wenn sie sich nähern, gibt der Scanner die Warnung.
Come close, the scanner will give the warning.
Aber der chinesische Staat hat noch ein anderes Interesse. Er nutzt die Daten auch für ein gigantisches Sozialkreditsystem. Die Idee, der Staat sammelt Daten über seine Bürger und wertet sie aus. Jeder bekommt ein Punktekonto. Und auf dieser Grundlage kann der Staat dann bewerten, belohnen oder auch bestrafen. Und die Überwachung durch intelligente Kameras ist dafür zentral. Alles, was die Menschen im Alltag tun oder lassen, kann Einfluss auf die Bewertung haben. Und es gibt bereits schwarze Listen. Fast 10 Millionen Menschen wurden vom Ticketkauf für Schnellzug oder Flugzeug bereits vorübergehend ausgeschlossen. Da in China jeder Ticketkauf über die Ausweisnummer funktioniert, ist eine Identifizierung der Käufer problemlos möglich. Und wenn das Gesicht zum Ausweis wird, reicht künftig die Kamera vom Bahnhof. Wer auf der schwarzen Liste steht, kommt gar nicht erst rein.
Überwachungsmethoden in China und welche Rolle dabei die automatisierte Gesichtserkennung spielt, soweit der Bericht unseres Korrespondenten Axel Dorloff. Aber wir haben Gesichtserkennung auch als eine Methode kennengelernt, die in vielen Situationen nützlich und praktisch sein kann, um zum Beispiel auf Toiletten pro gescanntes Gesicht eine bestimmte Menge Toilettenpapier auszugeben, um Papierschwendung zu vermeiden, oder um Ausweise oder Fingerabdrücke als Legitimation zu ersetzen. Frage also an Peter Schaar, den ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten, mit dem wir ja vorhin schon im Gespräch waren. Kann der Einsatz von Gesichtserkennung für solche Zwecke dazu führen, dass Menschen und ganze Gesellschaften sich an eine solche Technologie gewöhnen und dass sich dadurch auch die Einstellung ändert in der Gesellschaft hin zu mehr Aufgeschlossenheit gegenüber solchen Technologien? Und zwar so, dass datenschutzrechtliche oder ethische Bedenken dagegen immer weniger Chancen haben?
Also wir sehen ja gerade in Hongkong, dass das Gegenteil auch der Fall sein kann. Das heißt, hier wird diese Technologie eingesetzt, um Menschen zu überwachen, die gegen die Regierung protestieren, die darauf bestehen, dass ihre Bürgerrechte gewahrt bleiben. Und diese Menschen werden identifiziert mittels Gesichtserkennung. Diese Informationen werden dann beispielsweise an Arbeitgeber weitergegeben, die dann die entsprechenden Personen feuern oder feuern sollen. Das ist, sage ich mal, dann der sicherste Weg in den Überwachungsstaat. Das wollen wir nicht. Aber selbst wenn es erstmal funktioniert, dann ist dieser Gewöhnungseffekt natürlich etwas, mit dem wir uns dann auseinanderzusetzen haben. Und da habe ich schon die Befürchtung, dass wenn wir das nicht sozusagen zu Anfang stoppen, es dann keine Umkehr mehr geben wird.
Wenn Gesichtserkennung auch hier bei uns in Zukunft zur Überwachung eingesetzt wird, sei es auf Bahnhöfen oder sei es auch bei Demonstrationen, könnte das dazu führen, dass dann immer mehr Menschen dazu neigen, sich möglichst unauffällig zu verhalten, dass sie zögern, auf Demonstrationen zu gehen, sich scheuen, Gesicht zu zeigen und damit Zivilcourage?
Also genau das ist zu befürchten. Und das sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht schon seit langem in seiner Rechtsprechung, derjenige, der fürchten muss, dass sein Verhalten erfasst wird, wird sich dann versuchen anzupassen, selbst wenn er ein gutes Recht und gute Argumente auf seiner Seite hat, sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Das heißt, letztlich führt Überwachung fast stets zur Anpassung oder im Umkehrschluss, wenn die Menschen dann damit nicht einverstanden sind und das als existenzielle Bedrohung sehen, zu einer Zuspitzung von gesellschaftlichen Konflikten. Also das liegt nah beieinander.
Interessanterweise haben wir ja jetzt im digitalen Zeitalter im Internet das Problem, dass da viele Nutzer ihr Gesicht nicht zeigen, sondern in der Anonymität des Netzes agieren. Und da wird dann immer gefordert, dass die Identität eines Nutzers offengelegt wird. Wie bewältigen wir am besten die Gratwanderung zwischen zu viel und zu wenig Anonymität im digitalen Zeitalter?
Also Sie sagen ja selber, es ist eine Gratwanderung. Und richtig ist es, wenn ich wirklich Überwachungsaktivitäten selber ausführe, dann muss ich natürlich auch Gesicht zeigen. Das heißt, die Unternehmen müssen Gesicht zeigen, sie müssen sagen, was sie da tun. Und der Einzelne, der im Netz agiert, muss sich das natürlich auch genau überlegen, wo es angemessen ist, eben doch seinen Namen zu sagen. Also ich agiere unter Twitter unter meinem normalen Namen, aber viele andere tun das nicht und sie mögen auch ihre Gründe haben. Aber jetzt eine generelle Identifikationspflicht für alles, was wir tun und was wir lassen einzuführen, das geht aus meiner Sicht viel zu weit. Das würde ja so sein, als würden wir jetzt alle mit einem Nummernschild herumlaufen in Zukunft, denn unser Gesicht ist quasi unser Nummernschild und alles, was wir in der Öffentlichkeit machen, wie wir uns verhalten, wie wir gehen, wie wir stehen, wo wir hingehen, mit wem wir uns unterhalten, alles würde letztlich registriert. Das heißt, diese schon viel zu weitgehende Überwachung in der Online-Welt würde dann auf die Offline-Welt noch einmal übertragen und beides wird dann miteinander kombiniert. Das möchte ich nicht. Ich finde, dass es so etwas gibt wie ein Recht auf Nicht-Identifizierung von Menschen in ihrem Alltag. Und nur, wenn ein konkreter Verdacht besteht, dann ist das gegebenenfalls ein Grund, diese Identität dann auch festzustellen.
Da ist aber doch dann ein Kriterienkatalog zu entwickeln, um eben zu sagen, an welcher Stelle brauchen wir mehr oder an welcher Stelle brauchen wir weniger Anonymität.
Das ist völlig richtig, völlig richtig. Da müssen wir unterscheiden. Es wird ja auch schon unterschieden. In dem Moment, wo ich in bestimmten Situationen mich bewege, zum Beispiel mit dem Auto und damit auch ein gewisses Risiko auslöse, zum Beispiel in einem Unfall verwickelt zu sein, haben wir ja schon eine Identifikationspflicht über das Kfz-Kennzeichen. Ich finde das auch angemessen. Aber wäre es jetzt gleichermaßen angemessen, auch Fußgänger entsprechend zu kennzeichnen, da würde ich sagen, das würde zu weit gehen. Und auch wer im Auto sitzt, ist ja dann erstmal noch nicht identifizierbar. Also insofern sage ich, es kommt immer darauf an, wo ist das Risiko, wo ist die Gefahr, der ich vorbeugen will und wie weit greift das in unsere Freiheitsrechte ein. Wir haben ja durchaus einen Anspruch, dass Deutschland, dass Demokratien anders funktionieren als Überwachungsstaaten, als autoritär regierte Länder, bei denen der Bürger im Prinzip nur als Gefährder wahrgenommen wird.
Ich habe vorhin den Titel eines Ihrer Bücher zitiert, Herr Schaar, das Ende der Privatsphäre, der Weg in die Überwachungsgesellschaft. Wie weit ist es denn aus Ihrer Sicht von den technischen Möglichkeiten der Gesichtserkennung bis zum Ende der Privatsphäre beziehungsweise auf dem Weg in die Überwachungsgesellschaft?
Also wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten. Das Buch habe ich ja vor mehr als 10 Jahren geschrieben. Und seither ist vieles Neues dazugekommen an Überwachungstechniken. Und wir alle haben mittlerweile biometrische Ausweise in den Taschen. Wir identifizieren uns gegenüber allen möglichen elektronischen Diensten, die uns irgendwie im Alltag unterstützen sollen. Über uns werden schon Online-Profile gesammelt, die immens sind, die viel zu groß sind für mein Verständnis. Und jetzt kommen praktisch solche Offline-Überwachungsmechanismen noch dazu. Das ist eine fatale Entwicklung, an deren Ende letztlich, dass auch von unserer Freiheit nicht mehr sehr viel übrig bleibt.
Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter und Autor unter anderem des Buches Das Ende der Privatsphäre, der Weg in die Überwachungsgesellschaft. Vielen Dank. Sie sehen was, was du nicht siehst. Identität digital. Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glapp und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.